Darf ich dir diese oder euch diese Frage jetzt stellen? Wie nennen wir eigentlich diese Folge? Ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben.
Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, und zwar jetzt genau in diesem Moment.
Okay, dann ich würde sagen, darf Fritz entscheiden, wie wir es nennen?
Okay, ja.
Soll ich anfangen oder du?
Ich schlage meinen vor und dann machst du deine drei.
Hau raus.
Also ich sag, nach dem, was Fritz jetzt gerade noch rausgehauen hat, das Beste kommt zum Schluss.
Okay, Fritz, merkst dir? Ich würde die Folge wie folgt nennen. Ich muss mir das jetzt nicht schönreden.
Gut.
Zweitens, ich habe keine Rechnung mehr offen. Drittens, was für eine Fickscheiße, warum habe ich das alles so gemacht?
Ich glaube, ich nehme Ingos erstes. Was war das nochmal?
Ich muss mir das jetzt nicht schönreden.
Ich muss mir das jetzt nicht schönreden.
Herzlich willkommen zum Red Race Radio, dem Podcast mit Ingo, Bocky und richtig guten Freundinnen und Freunden.
Letzte Woche gab es ja diese schöne Geschichte aus dem Shop zu Hayden Wild und Morton. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, hast du dich noch ein paar andere schöne Anekdoten über Morton und euren Shop in Hamburg?
Genau, der Main Presenter vom Red Race Radio in den nächsten 5 Wochen noch ist Morton. Und bei Morton hat mich super krass fasziniert, wie viel Umsatz wir mit Morton machen in den beiden Shops in Hamburg und Berlin. Wir hatten vorher, als wir den Red Race Shop aufgemacht haben, immer so ein bisschen so ein paar Riegel und Gels da, weil wir dachten, muss man ja haben so als Fahrradladen. Ganz ehrlich, das hat nie einer gekauft. Haben wir am Ende irgendwann kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums einfach verschenkt. Dann kam Morton und hat gesagt, wir wollen euch sponsoren mit Red Race, weil ihr macht coole Sachen, ihr passt zu uns, diese ganze Schwarz-Weiß-Welt und so ist geil. Wir gehen mal zusammen an den Start. Dann haben wir es selber probiert und auch fest dran geglaubt und auch nicht nur geglaubt, sondern es hat halt wirklich Performance-Unterschiede gemacht. Und wir verkaufen das Zeug richtig gut. Und immer wenn Leute hier so Erstkäufer sind, erzählen unsere MitarbeiterInnen so ein bisschen was dann darüber. Und es ist einfach super krass, wie diese Leute dann immer wieder zurückkommen und einfach sagen, gib mir das Zeug. Morton ist das Allerkrasseste. Ich gehe nicht mehr Fratze, ich platz nicht mehr im Rennen, im Training. Ich brauche das Gel, ich brauche den Drinkmix, ich brauche die Riegel. Das ist einfach super, super krass, was für einen Unterschied das macht. Und die Leute wirklich zurückkommen und es immer und immer wieder kaufen. Das ist für mich der authentischste Beweis dafür, dass Morton einfach, finde ich, die beste mögliche Nahrungsergänzung im Sport ist.
Und wer das ausprobieren möchte und das noch nie gemacht hat, ich weiß nicht, wen es da gibt, aber der kann das auch mit dem Code von Red Race machen. Da kann man 20% sparen, wenn man bei Morton online bestellt. Kleiner Hinweis, man kann den Code nur einmal pro E-Mail-Adresse verwenden. Aber Ingo, man macht das ja auch nicht, ne? Also man hat ja nicht irgendwie 3, 4, 5 E-Mail-Adressen, um so einen Code irgendwie 3, 4, 5 Mal zu benutzen. Also ich kenne niemanden, der sowas machen würde. Du ja sicherlich auch nicht. Also du tust ja auch nichts Verbotenes. Dafür bist du ja bekannt. Also nur zur Info, den Code kann man pro E-Mail-Adresse, die man so hat, einmal benutzen. Da gibt es 20% auf das Sortiment von Morton, außer das Bicarb-System. Aber ansonsten könnt ihr euch da eindecken. Und der Code ist bis zum 31.12.2024 haltbar. Gültig.
Reklame Ende. Zurück zum Podcast.
Nein, wir hatten gestern Schlägerei in Berlin.
Warte, lass mich raten mit der Polizei.
Also die Polizei kam ungelogen. Wenn ihr in Berlin die Polizei ruft, Jan hat 110 gerufen, da kam folgende Ansage. Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Bei 110. Bei fucking 110. Und dann hat er nochmal angerufen, dann irgendwie beim dritten Mal sind die drangegangen. Ja, kommen Sie bitte. Wir wurden ausgeraubt. Während der Midnight Miles, die wir für New Balance gemacht haben, das haben wir vor dem Red Race Shop gemacht in Kreuzberg, vor unserem Laden, hat sich so ein Typ in den Laden reingesneakt. Hat sich hinterher herausgestellt, der wurde von einem anderen Typen auf der anderen Straßenseite per Telefon koordiniert. Ja, jetzt kannst du reingehen, da guckt keiner. Ist er reingegangen, ist zur Kasse gegangen, ist ins Büro gegangen. In dem Moment geht Jan rein, sieht diesen Typen im Büro stehen, wo niemand anders drin war. Also der Laden war zu, da durfte auch keiner rein. Geht ihm hinterher und sagt so, ey, was machst du da? Und der Typ so, ey, was willst du? Und Jan so, was machst du da? Hast du gerade was geklaut? Der Typ rennt mega weg, ich stehe gerade am Ziel, das Ziel und der Start von den Midnight Miles war direkt vorm Laden, sehe einfach nur, wie Jan diesem Typen Vollsprint hinterm Laden, also aus dem Laden, hinterherläuft. Ich habe gar nicht nachgedacht, ich bin einfach komplett hinterhergerannt. Der Typ weggerannt, Haken nach links gemacht, habe ich schon so gesehen, yo, der Typ ist kompletter Sacki, niemals im Leben macht er mehr als 50 Meter, ich bin zwar kein Sprinter, aber das reicht noch, ne? Sehe, wie er ums Auto, und dann sehe ich aber von, also um so ein Auto läuft, sehe von mir, links von mir, wie Leon, Moritz und Johnny, die drei Jungs aus dem Shop in Hamburg, die mit waren, auch links von mir die Flanke zu machen. Der Typ rennt aber auf mich zu und ich tackle den einfach komplett mit so einem Bodycheck und alle und direkt auch noch so andere Leute, die auch da mit waren, alle auf diesen Typen drauf. Und dann kam auch schon sein Kollege, mega Handgemenge. Und dann, ja, die Details, das ging dann so ein bisschen hin und her. Es flogen aber keine Fäuste. Aber der wurde von echt dann 10 Leuten, die auch da bei den Midnight Miles dabei waren, gestellt. Und dann haben wir halt, dann hat Jan die Bullen angerufen. Das hat ewig gedauert. Und der Typ hat 3 Fluchtversuche unternommen. Und jedes Mal musste er wieder von irgendwem auf der Straße wieder getackelt werden. Und die ganze Zeit sein Kollege halt dabei, der dann immer noch so zwischendurch noch so reingeschlagen hat an der Seite. Und irgendwie, ja, und am Ende kamen dann die Bullen. Und der Typ hatte auch schon nur 20 Vorstrafen wegen Einbruch und Raub und Diebstahl. Natürlich durfte er dann, nachdem er verhört wurde, wieder gehen und weitermachen. Und die Sachen, die er geklaut hat, haben wir aber alle wieder. Also es war, der Fall war gelöst.
Also ich würde sagen, der Podcast ist hiermit beendet. Das ist ja die beste Geschichte, die wir heute hören werden.
das gilt sich noch zu beweisen quasi.
Nee, aber ich habe eine Frage dazu. Wir haben ja ganz viele Themen, aber zu der Sache habe ich tatsächlich eine Frage. Was habt ihr mit dem Kerl besprochen in der Zeit, bis die Polizei kam?
Wir mussten den die ganze Zeit auf der Straße festhalten, tackeln. Dann hat er die ganze Zeit gesagt, ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen. Und wir so, jo Junge, wir sind 1 Meter von dir weg. Wir haben einfach so einen Kreis um den gebildet, weil der dann zum 3. Mal gestiftet ist. Und er hatte sich einfach dieses George Floyd-mäßige, ich kann nicht atmen, einfach so drauf geschafft. Und sein Kollege meinte einfach die ganze Zeit dann so, ich kenne den überhaupt nicht. Und wieso, was machst du denn überhaupt? Und warum hat er dir überhaupt gerade ein Bündel mit Sachen gegeben und die du da hinten im Auto versteckt hast? Ja, nee, ich kenne den gar nicht. Und dann kamen auch die Bullen, kam raus, sie hatten auch den gleichen Nachnamen und er hatte auch den Autoschlüssel von dem anderen. Also wir haben den einfach nur die ganze Zeit festgehalten.
Das ist ja der Trick. Hat auch unser Polizistenfreund Fips damals immer erzählt, bei diesen Clan-Familien, weiß selbst die Polizei, die haben hier so ein Organigramm mit 270 Mitgliedern. Alle sehen gleich aus. Und alle haben den gleichen Namen. Deswegen kannst du keinen Ding festmachen. Selbst wenn du musst ihn wirklich auf frischer Tat ertappen und darfst ihn dann nie mehr rauslassen, weil wenn er einmal raus ist, findest du nicht mehr heraus, wer das jetzt war.
Also meine Abneigung gegen Polizei war natürlich gestern wieder wunderbar. Erstmal kamen die nach 10 Minuten, wir mussten den super lange tackeln, festhalten. Sein Kollege die ganze Zeit da noch mit Stress gemacht. Also wenn dann nicht Leute auch geholfen hätten vom Event, das wäre echt kritisch gewesen. Aber die waren alle mega mutig, irgendwie keiner hat gezögert, das war richtig geil. Und wie gesagt, die haben ihn dann direkt so Personalien aufgenommen und dann so, ach, du bist Kollege. Ja, wir kennen dich doch. Du bist hier schon 20-fach vorbestraft und Raub, Diebstahl, alles Mögliche. Ja, dann Personalien und dann schönen Abend noch. Ne? Tschüss, einfach laufen lassen. Wiedersehen.
Also Midnight Miles Berlin war richtig gut.
Ey, es war abseits davon, die Leute haben es halt nicht mitgekriegt, weil es waren 300 Leute, die sind ja dann die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Das ist ja dann immer 2 Kilometer, 10 Runden, haben wir ja letzte Woche schon besprochen, wie es geht. War mega das geile Event, super die geilen Vibes. Die Bullen haben natürlich sich auch überhaupt nicht interessiert für dieses Event an sich, dass einfach so ein illegales Underground-Rennen da irgendwie stattfindet. Hat die überhaupt nicht interessiert, aber die Leute haben das auch gar nicht mitgekriegt. Nur die paar, die schon im Ziel waren und die so die Befreundeten von den Leuten, die mitgelaufen sind, die haben uns dann geholfen. Also die haben das alles gar nicht mitgekriegt. Die werden das jetzt in diesem Podcast zum ersten Mal hören. Also es war ja, am Ende fürs Event einfach nur so ein bisschen zusätzliche Spannung für uns. So, wir schließen die Midnight Miles ab, war wieder herrlich. Nächste Woche noch einmal München. Und weil ihr so fleißig mitgemacht habt, könnt ihr uns nochmal zu radio@red-race.com einfach nochmal eine E-Mail schreiben. Wir hauen nochmal Plätze für die Gästeliste in München bei den Midnight Miles raus, weil wir haben gestern gemerkt, da passen noch ein paar mehr drauf als angemeldet sind. Ich glaube, es sind knapp 500 angemeldet, aber es kommen auch immer viele nicht, weil es ja umsonst ist. Deswegen könnt ihr noch für Gästeliste einfach eine E-Mail schreiben. War super geil, hat mega Bock gemacht und nächste Woche noch einmal.
Wie viele reine Runners haben wir als Zuhörer eigentlich?
Keine Ahnung, die tummeln sich irgendwo unter den 15%, die nicht Triathlon machen oder kein Fahrrad fahren.
Ah ja.
Nee, ich wollte nur noch sagen, da waren super viele Cyclists, die einfach gesagt haben, ich habe zum ersten Mal beim Running-Event mitgemacht. Das war schon mega nice. Und natürlich auch Fans von Fritz. Da sind wirklich, ich schwöre, 5 Leute mitgelaufen, die nach jeder Runde gefragt haben, wie sieht's aus bei Fritz? Dann musste ich auf den Tracker gucken und sagen, ja, der schwimmt immer noch. Tut mir leid, dauert ein bisschen länger. 1:07, hau ab, immer noch am Schwimmen.
Ja. Also folgendes, wir haben heute irgendwie so einige Sachen und ich habe mir eine Struktur überlegt, damit das ein bisschen roten Faden bekommt. Und zwar, erste Frage mit einer kurzen Antwort. Fritz, schön, dass du wieder dabei bist. Wie viel hast du geschlafen?
6 Stunden.
Das ist ganz schön viel. Das hätte ich nicht gedacht. Aber Ingo, wir haben noch eine Sache zu besprechen.
Red Race Insider.
Was ist das Red Pack eigentlich? Wir sprechen heute viel drüber und die Leute hören das jetzt wahrscheinlich auch zum, keine Ahnung, wie viel mal hier im Podcast. Aber was ist das Red Pack? Seit wann gibt's das und warum gibt's das?
Fritz.
Also ich habe gestern einer, der seine AK 40 gewonnen hat, ein deutscher Triathlet, Christian Haupt heißt der, hat er mich im Ziel gefragt, ganz wichtig, wie kommt man ins Red Pack? Wie kommt man bei euch ins Team? Da habe ich gesagt, ja, wir haben schon immer relativ viele Bewerbungen, aber man kann sich fürs Team nicht bewerben. Es war schon immer so, dass das eine Konstellation aus Freunden war, die halt sich irgendwie halt, wie man sich halt so trifft, auf dem Fahrrad oder sonst irgendwo beim Kaffeesaufen anfreundet. Und dann merkt man, hat die gleichen Leidenschaften, gleichen Hobbys und hat Bock auf das Ganze drumherum auch, was Red Race noch so bietet. Und hat dann einfach zusammen Sport gemacht, war vorwiegend zusammen radeln am Anfang. Jetzt ist es ja auch noch ein paar andere Sportarten mit dazugekommen. Also schwimmen und laufen. Und ja, also irgendwie hat man sich immer getroffen auf der Welt. Bei mir war es so, dass mein Kumpel Ben nach Hamburg gezogen ist und dann mit den Jungs radeln war, auf irgendeinem Rad-Event die getroffen hat und die sich dann angefreundet haben. Und so kam ich dann auch rein. Über den einen Kumpel habe ich dann die Jungs kennengelernt und Mädels waren es auch damals schon. Also eine Clique aus Freunden, die zusammen Sport treiben. Und wir sind aber auch das Werksteam von Red Race quasi und representen alle unsere Partner. Und dahingehend sind wir halt auch das Gesicht ein bisschen für die ganzen Brands und Partner, die wir so haben und machen da jede Menge Content und representen alles, was wir so treiben. Events, alles.
Ingo nickt ganz stolz.
Ich bin super stolz auf Fritz, er hat das super gut erklärt. Also, aber ich bringe noch diese, na, was wolltest du sagen?
Ja, also ergänze gerne oder führ fort, weil ich glaube, da gibt es ja noch super viele spannende weitere Aspekte und vielleicht auch so Entstehungsgeschichte. Das war jetzt auch so ein bisschen, was ist das und wie ist Fritz dazu gekommen? Aber das Redpack an sich und so weiter. Erzähl du mal deine Sicht der Dinge.
Nee, ich wollte nur noch ergänzen, weil ich Ben, also den Kompagnon von Fritz, die ja auch lange zusammen gearbeitet haben und aus Nürnberg dann irgendwie Hamburg übernommen haben, die beiden, kannte ich Ben gefühlt so ein Jahr vor Fritz, vielleicht war es auch kürzer. Dann haben wir uns mehr oder weniger beim Fahrradfahren so auch schockverliebt und er fand uns cool, ich glaube, ich fand Ben mega cool. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich Ben kennengelernt habe. Wir hatten so einen Group Ride in Hamburg mit wirklich auch so 50, 100 Leuten. Das war eine Menge. Ich glaube, es war sogar auf zum Ahrbeck, ich weiß es nicht mehr. Irgend so ein Ding, was in Hamburg häufiger ist. Und da ist eine Kuh wirklich auf so einem Feld, von so einem Feld in das Fahrradfeld reingelaufen. Also mit Vollspeed. Das habe ich noch nie vorher oder nachher überlebt. Und der Typ, der neben mir war und mich so zur Seite geschoben hat, als diese Kuh wirklich reingelaufen ist und alle haben gut reagiert, niemand ist gestürzt, habe ich so, oh shit, was ist das denn, eine fucking Kuh, hau ab. Und dann gucke ich so diesem Typen so Auge in Auge und das war halt Ben. Und irgendwie haben wir dann die ganze Fahrt nur noch über diese Kuh gelabert, die dann in dieses Feld gelaufen ist und haben uns dann irgendwie angefreundet. Und monatelang sind wir dann zusammen Fahrrad gefahren und habe ich gesagt, ey Ben, du bist ein cooler Typ, du musst irgendwie mit ins Team. Und dann meinte der irgendwie so nach ein paar Monaten, wir sind heute essen bei Jim Burrito, das war hier so in Hamburg mal unser Lieblingsladen, der hat so mehrfach den Besitzer gewechselt, wir müssen mit dir da auch noch hingehen, Bocki. Waren wir schon zusammen da?
Ich glaube, wir waren letztes Mal nach unserem Shooting-Day da. Ja.
Genau. Und da hat er gesagt, ich bringe jetzt mal Fritz mit, das ist ein Kumpel von mir, der ist auch mega cool, den müsst ihr auch kennenlernen. Und so habe ich dann Fritz kennengelernt, der saß dann da so blöd rum. Und dann das nächste Mal war dann Fritz, ich glaube in Italien haben wir uns das nächste Mal dann gesehen, als er dann mit einem Rucksack irgendwie irgend so einen Berg hochgeradelt ist. Also wir
zusammen. Ja, das heißt aber ja trotzdem, dass es das Red Pack da ja schon geben muss.
Ja, genau. Also das, wir haben immer so, als wir Red Race gegründet haben, 2013, einfach immer gesagt, wir sind das Red Pack irgendwie. Das hat dann irgendwie mit Red Race gepasst, wegen Red Pack. Dann haben wir irgendwie gesagt, wir heißen Red Pack genau wie dieses Ding mit, diese Sänger heißt nicht, dieses Ding mit Dean Martin und Frank Sinatra, heißen die nicht auch Red Pack oder so? Und dann haben wir mit T, ich weiß nicht genau, und dann haben wir irgendwie gesagt, wir sind Red Pack mit D wegen Rad, passt ja irgendwie. Und dann gab es das immer so, dass als Freundeskreis, das hatte sich so entwickelt aus unserem alten Münsteraner Fahrradteam Plugendorfer Kreisel, PDK, Represent, und dann haben wir daraus das Red Pack gemacht und dann waren da so peu à peu immer mal so ein paar Freunde wie Fritz, mit denen wir viel zusammen Fahrrad gefahren sind und wo man gemerkt hat, das könnte man ein bisschen mehr zusammen machen und dem einen Namen geben. Dann gab es so ein erstes Trikot, eigentlich so ein klassisches Ding, wie tausend andere auch ihr erstes Team machen. Und das war dann irgendwann so das Werksteam sozusagen von Red Race, wie es Fritz schon sagt. Und dann kamen so die ersten Sponsoren und die geben uns jetzt halt auch netterweise ganz gutes Geld und Equipment. Also jetzt sind wir mittlerweile, Kai sagt immer, ganz gut ausgestattet, wie so ein Conti-Team. Vom Material her sind natürlich nicht so gut, aber ja, ein paar von uns machen es dann ja wirklich richtig ambitioniert und dann können wir so ein bisschen mit den Sponsorengeldern jetzt zum Beispiel Fritz Reise nach Hawaii promoten, Startgelder bezahlen, wir können uns ein eigenes Jersey machen und ja, sind so ein bisschen das Aushängeschild von Red Race, das hat ja Fritz gerade alles schon erklärt und dafür geben uns dann auch die entsprechenden Sponsoren auch Geld, das ist jetzt wirklich dann das klassische Businessmodell auch von Red Race mit, dass wir da Kohle kriegen und letztendlich nichts anderes machen, wie wenn Patrick Lange für Erdinger fährt, dann wir müssen aber jetzt zum Beispiel für einen Erdinger nicht den Anzug anziehen, sondern sollen einfach zum Beispiel das Bier möglichst cool inszenieren. Also die lassen uns da aber auch immer so machen und wenn jetzt zum Beispiel Kai oder Caro und Tyler da jetzt Speed Project fahren, Fritz Hawaii macht oder Juli Frankfurt Marathon läuft, dann wird das nicht vorgeschrieben, sondern wir können, sind da relativ frei und können noch ganz gut machen, was wir wollen, aber es gibt natürlich auch immer Sachen, die man tun muss. Bisschen Postings und so, das tut natürlich auch manchmal ein bisschen weh, weil man natürlich manchmal auch keinen Bock drauf hat.
Wenn sich Leute dafür bewerben, was schreiben die in so eine Bewerbung rein? Sagen die, ich wäre gerne einer von euren Freunden oder schicken die so eine Mappe mit Erfolgen? Oder also das ist ja so die Frage, was haben die Leute offensichtlich für eine Erwartungshaltung, was man erfüllen muss, damit ich mich damit bewerbe, um Chancen haben reinzukommen? Was kommt da so?
So wie bei mir gestern, die meisten fragen ja einfach nur mal, klopfen mal vorsichtig an, wie kommt man bei euch ins Team oder was muss ich tun, bei euch ins Team zu kommen? Und aber ich glaube, wir haben auch schon öfter mal so richtige Mappen quasi, E-Mails, wo drin steht, das und das kann ich. Das sind dann auch teilweise sehr ambitionierte Leute, wie der gestern, der ja offensichtlich zum Beispiel mehrfache AK-Weltmeister ist. Und ja, also die denken halt dann, man kommt hier über Leistung rein, weil sie halt dann vielleicht auch Ruben und mich irgendwo mal oder Kai bei irgendwelchen Rennen performen gesehen haben. Aber ja, hier hat mich jetzt auch wieder einer von Canyon gefragt, ey, was machst du eigentlich bei Red Race? Und da ist meine Antwort, ja, nur representen. sonst nichts halt. Ja, und halt helfen natürlich, wo es geht.
Das Ding ist halt, dass die Leute immer nie checken, dass wir eigentlich nur ein Haufen Freunde sind. Das sind wir halt auch wirklich. Also es gibt halt wirklich diesen Red Pack-Verteiler, da sind jetzt 10 Leute drin mit Manu. Der ist ja sozusagen Ehrenmitglied, weil der ist ja immer noch Kapitän von Bayern München. Da darf er jetzt natürlich nicht ein anderes Trikot anziehen, aber wir sind da einfach eine Gruppe von 10 Freunden, die da einfach rumpimmeln und so ein bisschen Scheiße bauen, jeden Tag irgendwie. Und da kann man sich natürlich jetzt nicht bewerben, aber also ich habe auch häufiger Anfragen, yo, ich bin besser als Fritz im Triathlon, dann kann ich ja mal bei euch jetzt eigentlich da auch losstarten. Und es ist auch manchmal ganz lustig, weil zum Beispiel Lasse Lührs, ja, also guter Freund, war ja auch schon bei dir im Podcast, Bocki, Olympiasieger, das ist manchmal so ein bisschen unangenehm uns sogar, also auch mit Strati oder mit Fred Funk oder so, wenn wir die dann so bei so Athleten-Meetings treffen. Ich fühle mich dann immer schlecht, wenn ich da als Athlet eingeladen werde. Bei Fritz geht es ja noch so halbwegs, aber dann stehe ich da irgendwie mit denen rum und dann muss man sich fast so ein bisschen entschuldigen, warum wir zum Beispiel bei Canyon unsere Fahrräder so bekleben dürfen, wie wir sie bekleben, warum wir ein eigenes Kit machen. Und dann stehen die da immer und sagen, warum kriegt ihr immer so geile Sachen? Warum ist bei euch immer alles so geil? Warum muss ich immer das hier von den Sponsoren anziehen? Canyon, kannst du mir nicht auch mal das Fahrrad so und so bekleben? Und dann sagt Canyon, ja, aber das ist schon bei den anderen ein bisschen ernster. Also, ne, also wir sind halt dafür dann, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll, aber wir versuchen halt eher immer so den Spaß am Fahrradfahren zu vermitteln, vielleicht auch am Triathlon. Und die sind ja auch eher für Ergebnisse da. Also wenn du jetzt bei Canyon Athlet werden willst, dann zählen jetzt nicht so sehr die Social Media Follower. Vielleicht mittlerweile ist das auch ein Faktor, aber schon auf jeden Fall eher die Leistung. Und das hat im Red Pack damit ja nichts zu tun.
Ne? Ja, voll. Ich nehme es auch irgendwie mehr so tatsächlich als so, du hast ja gesagt, Werksteam von Red Race. Ich nehme es so ein bisschen wie das Werksteam von der Red Race Community war. Also das sind halt irgendwie Leute, die sind auch so Zugpferd für die Menschen, die das so als Vorbild haben, gerne auch so zu sein, die sich daran orientieren, weißt du? Also die dann gucken, wie machen die das, wie kombinieren die Job und Alltag und Family mit ihrem Sport, mit ihrem Training und sind damit auch noch gut und finden das deswegen auch cool und sind deswegen vielleicht auch gerne Teil von dieser Community. Also, dass das eher die Speerspitze da von der Community ist, als die Speerspitze von Red Race als so ja, Business oder was auch immer. Wie auch immer.
Ich sag das immer so, jetzt so, wir sind das Bayer Leverkusen von Red Race, sage ich halt immer so, weil ich denke, das macht es am anschaulichsten, aber natürlich haben wir auch mega Bock, auch Teil unserer eigenen Community zu sein. Deswegen, bei der Tour de France ist noch einer mitgefahren, David, liebste Grüße aus Köln, super geiler Typ, der meinte so, ich finde das erstaunlich, dass ihr das organisiert und als Red Pack, als Team selber mitfahrt, weil Juli und Kai haben da sehr stark auch da in der Community, als es den Unfall gab, da irgendwie zu allen gesprochen und da sich organisatorisch beteiligt. Wir sind dann irgendwie Gesichter vor und hinter der Kamera, fahren aber selber die ganze Zeit mit. Und hat er gesagt, ich finde das erstaunlich, dass ihr selber als Organisatoren die ganze Zeit mitfahrt. Und das machen wir natürlich auch, weil es uns auch einfach mega Spaß macht. Also das, was wir machen. Also das, was jetzt Fritz da macht, hat er ja selber letzte Woche gesagt im Podcast schon, das macht er ja, weil vor allen Dingen ihm das Training auch mega Bock macht. Mhm. Natürlich am Ende die Reise jetzt auch. Er erzählt ja gleich noch was, wie es dann jetzt ausgegangen ist. Aber die Reise dahin und wie wir alle so zusammen trainieren, ist natürlich, oder auch so coole Sachen zusammen machen. Ich weiß noch, letztes Jahr, Fritz, da waren wir bei der Tour de France, waren wir ja fast alle, ne? Da waren wir 8 Leute, die als Freunde dann zusammen da die Berge hoch und runter fahren. Ich finde, das ist schon immer mega special. Also das ist schon super geil. Leider wohnt ja hier Fritz nicht mehr in Hamburg und jetzt in Koblenz und Ruben, Mate, Kai, ich sind die, ja, Kai ist ja jetzt auch wieder in Dresden seit nächster Woche. Also wir sind jetzt natürlich schon alle verstreut irgendwie. Das wäre natürlich schon schöner, wenn alle in Hamburg wären. Aber manchmal ist es natürlich auch besser, wenn man weniger Nettozeit hat, dann funktioniert die Fernbeziehung auch immer noch besser und man freut sich immer, wenn man sich sieht.
Oh, ja, das hast du schön gesagt.
Ja, jetzt da noch auch so ein bisschen der negative Teil an dem Ganzen. Also einmal hat sich natürlich das Red Pack an sich, wurde schon viel durchgemixt. Das ist halt wie immer im Leben. Leute ziehen weg, man hat einfach jetzt andere Interessen, der eine hört das Fahrradfahren auf, steigt wieder aufs Skateboard, die anderen ziehen nach Koblenz und kommen nicht mehr so oft nach Hamburg oder auf die Events. Genau, und deswegen gab es da so ein paar Wechsel zwischendrin, einfach weil wir es weiterhin wollten, dass wir halt eine Gang bleiben, die auch zusammen Dinge unternimmt und nicht nur irgendwie so ein Werksteam, wo man sich drauf bewerben kann. Also wir mussten schon aus eigenem Interesse dabei und Bock drauf haben weiterhin. Das war eigentlich das immer das A und O gewesen. Also es gibt schon so ein paar Stammbesetzungen wie Lutz und so, die schon von der ersten Tour mit dabei waren. Ich bin jetzt dann seit 2016 mit dabei, also auch schon relativ lang. Und ja, dann gibt's natürlich noch intern ein paar Unterschiede. Ein paar arbeiten halt Vollzeit für Red Race. Und dann haben die halt auch die Möglichkeit, jetzt mal müssen ja dann nicht keinen Urlaub eintragen, wenn sie spontan nach L.A. fliegen wollen und von L.A. nach Vegas fahren wollen, weil das dann in dem Fall halt Teil des Jobs ist. Ja, und wir anderen, die alle irgendwie das nebenberuflich machen, müssen halt gucken, was sie mit ihrer Zeit machen. Und da ist eben gerade auch das Negative an dem Ganzen. Wenn wir uns treffen, dann ist es für die Hälfte, die Festangestellten, ja eigentlich auch 100% Arbeit. Also, wenn jetzt...
Das glaube ich nicht. Also so, ja, vom Papier vielleicht, aber so doch vom Ding her nicht.
Naja, es geht dann schon viel um Content. Also, keine Ahnung, die Woche Malle, wo wir Anfang des Jahres waren, da haben wir keine freie Minute gehabt. Wir hatten immer eine Kamera irgendwie um uns rum und mussten auch performen, sagen wir mal so. Also in Sachen Content Production. Wenn Ingo auf Tour de France ist, hat er selber das letzte Mal gesagt, schläft er 3 Stunden, weil es halt sein Event ist. Der ist dementsprechend angespannt. Das kenne ich jetzt auch nur durch Erzählungen, weil ich ja in Kolumbien nicht dabei war. Aber Ruben hat auch erzählt, ja gut, Kai ist am Rotieren mit der Media Crew den ganzen Tag. Ja, weil wir halt jetzt noch 300 bis 500 andere Leute mit zu unseren Touren mitnehmen und halt dementsprechend aber auch den Partnern was zurückgeben müssen, hat sich das so ein bisschen gewandelt halt, ne? Und eben, weil wir dann immer eine Woche Urlaub nehmen müssen zu dem Ding, können wir uns ja nicht sagen, okay, dann machen wir einmal was nur für uns in unserer kleinen Clique und zusätzlich machen wir noch Tour de France mit 300 anderen Leuten. Okay, ja, das ist so ein bisschen halt der fade Beigeschmack des Ganzen, was ich immer, ja, versuche dann auch so den Mittelweg zu finden, aber ja, es ist halt teilweise nicht möglich, eben weil man nur begrenzte Zeit hat.
Und da gibt es natürlich Spannungen, ne? Also ich habe deswegen gerade aufgezeigt, weil Ronny macht ja bei uns für Red Race die Personalplanung. Wir sind ja mittlerweile 70 Mitarbeiter innen. Und Mate ist ja zum Beispiel bei uns angestellter Mechaniker, fährt fürs Canyon Red Pack. Und der hat jetzt haben wir Anfang November und der hat für dieses Jahr noch keinen einzigen Urlaubstag eingereicht. Also noch keinen. Und aber er ist super oft nicht da. Und dann sagen die halt, wo ist denn Mate jetzt? Dann ist der mal auf Malle, der war jetzt zum Beispiel 3 Wochen auf Malle und musste zum Beispiel Anfang des Jahres, war der Guide im Red Camp. So, jetzt kann man sagen, na gut, was war denn da jetzt die Arbeit, jeden Tag Fahrrad zu fahren? Ich glaube, der hat, 2000 Kilometer gemacht in den 3 Wochen. Dann war der jetzt Kolumbien 3 Wochen oder 2. Also dann hat Ronny gesagt, Diggi, der hat noch keinen einzigen Urlaubstag gemacht. Also gut, das Finanzamt und das, wie heißt das jetzt? Die so Personalstunden abchecken, die werden das jetzt nicht hören, aber also wir müssen irgendwie noch der Urlaub, also eigentlich braucht er jetzt 1 Monat nicht zur Arbeit kommen. Und wenn er dann zum Beispiel jetzt, sag ich mal, auf Fritz trifft in Malle, dann ist das halt schon, ja, Fritz muss halt Urlaub nehmen, ne? Sonst kann er halt nicht von Canyon weg, weil das ist dann schon Urlaub. Das ist dann schon natürlich jetzt, Kai ist jetzt gerade Los Angeles eine Woche, davor war er eine Woche oder 2 Wochen auch auf Kolumbien, in Kolumbien. Da gibt es natürlich auch immer schon Spannung. Ne? Mhm. Für den einen ist es Urlaub, für den anderen ist es Arbeit. Ich glaube, wir haben uns was geschaffen. Also wir haben ja alle mit unseren Freundinnen auch die Diskussionen, weil die natürlich auch immer, also Hannah nimmt das jetzt hier auch nicht als Job wahr, also was ich so mache. Ich sage immer, tut mir leid, dass ich was geschaffen habe, was mir auch mega Spaß macht. Ne? Aber das nimmt ja jetzt keiner ernst, wenn mir jetzt einer sagt, du bist in Kolumbien, da bist du in Girona, bist in Malle, dann machst du noch hier dies, das, jenes. Das nimmt ja keiner für ernst, dass es Arbeit sein soll.
Voll, ich weiß genau, was
du meinst. Das klassische, am Ende ist es so das klassische Influencer-Dasein. Du musst geile Trips machen und die gut promoten und halt Content davon kreieren. Ja, das ist aber ja nur die Spitze des Eisbergs, aber das ist auch Teil von dem Job und das, was wir halt mit dem Red Pack machen halt, ne?
Ja.
Ich würde mal sagen, lass uns einen Haken ans Red Pack machen, zum Red Race Insider, weil ich habe das soweit verstanden und ich glaube, das ist ja auch eine ganz gute Baseline, die wir so nehmen können für alle zukünftigen Podcasts, wenn wir irgendwie über das Red Pack sprechen, dann weiß jeder, was gemeint ist. Jetzt ist ja Fritz dabei. Nächste Woche wird Kai dabei sein, der uns ein bisschen was von L.A. nach Las Vegas erzählt. Machen wir vielleicht nachher so nochmal kurz den Ausblick, was das eigentlich für eine Geschichte ist. Aber dann lass uns doch jetzt über Corona sprechen, weil das Ding ist ja echt noch irgendwie brandheiß.
Achtung, jetzt kommt Reklame.
Ja, Ego, du weißt Bescheid. Gutes Zeug gibt's für gute Leute von Feels Like und dazu hast du noch was loszuwerden.
Genau, und zwar bin ich ja immer mega, mega kritisch, was so angebliche Wundermittel angeht, mit denen man seine Performance verbessert. Feels Like hat uns dann mal so ein paar Testboxen geschickt und wir würden euch jetzt nicht damit volllabern, wenn es nicht wirklich krass wäre. Ihr kriegt mit dem Code RedRace, alles kleingeschrieben, alles zusammen, automatisch 10% auf alle Produkte im Checkout. Die haben Neurokomplexe entwickelt, um euch besser recovern zu lassen. Es gibt einmal ein Night-Komplex, das könnt ihr euch unter die Zunge sprühen mit so einem CBD-Wirkstoff, damit ihr einfach besser pennen könnt. Haben wir ausprobiert, scheint anhand der Garmin Watch zu funktionieren. Muscle-Komplex, damit schmiert ihr euch abends nach einem harten Training oder Rennen die Beine ein und seid morgens nicht mehr so gerädert. Und es gibt Repair-Komplex, damit könnt ihr euch so kleine Wunden und Scheuerstellen einschmieren. Selbst das hilft. Ich war immer noch nicht quasi hooked, weil ich dachte, na gut, ist das jetzt nur Glauben? Dann habe ich Manu angerufen, meinte so, Manu, benutzt ihr das eigentlich auch bei Bayern München oder in der Nationalmannschaft? Da hat er gesagt, ja, bei der Massage haben wir das quasi schon seit Ewigkeiten. Und da habe ich dann wirklich gedacht, okay, das scheinen auch Leute zu benutzen, die das wirklich richtig, richtig gut finden und nutzen. Feels Like, checkt's aus. Wir werden euch die nächsten Wochen noch ein bisschen mehr erzählen. Code RedRace, alles kleingeschrieben, alles zusammen, kriegt ihr automatisch 10% im Checkout. Viel Spaß mit dem Kram.
Du hast jetzt natürlich vergessen zu sagen, dass man immer noch, wenn man es benutzt hat, auch Hex Hex sagen muss.
Reklame Ende. Zurück zum Podcast.
Ingo, ich habe die erste Frage an dich. Weil wir haben ja gestern Abend noch bei WhatsApp in unserer Gruppe mit Fritz geschrieben und er meinte dann irgendwann, bin noch Party, hat er geschrieben. Und das war halt irgendwie wirklich mitten in der Nacht. Und ich dachte mir so, ja, okay, wie sieht an so einem Renntag mitten in der Nacht die Party aus? Weil der Weltmeister war ja auch da. Ich habe bei dem Mann von Cat Matthews in der Story irgendwie so einen Post gesehen, wie er dann Patrick noch so ein Bier hinstreckt. Hier, willst du noch eins? Und Patrick zeigt nur den Mittelfinger in die Kamera. Und also jetzt zur Frage, Ingo, was glaubst du, wie sieht so eine Ironman Hawaii After Race Party aus, direkt am Abend vom Renntag? Und dann kann Fritz ja nachher bestätigen, wie es wirklich war.
Also, the magic is gone, weil ich habe da nicht drüber nachgedacht, weil Fritz ja direkt die WhatsApp-Story geschickt hat und ein Video von der Party geschickt hat. Mein einziger Gedanke, und das kann Fritz jetzt sofort auflösen, war einfach nur, weil ich habe da irgendwie so drei Leute gesehen, viel mehr waren auf Fritz' Video nicht drauf. Wahrscheinlich durfte er auch nicht so viel filmen, weil Fritz ist ja gerade in diesem Canyon-Haus, wo wahrscheinlich Sam Laidlaw gerade noch irgendwo besoffen in der Ecke liegt. Aber ich sag nur, dass ich, das Erste, was ich dachte, da saß Patrick Lange irgendwie mit seinem grünen, wie heißt das denn? Dieses Ding, was er auf dem Kopf hat.
Dieser Blumenkrone da, diesem Gesteck.
Dieser Blumenkrone als Hawaii-Champion. Erklärt gerade irgendeinem was mit seinem Fahrrad und ich habe einfach nur gedacht so, boah, was ist das bitte schon wieder für eine alkoholfreie Triathlon-Party? Aber das kannst du jetzt auflösen, Fritz.
Also, ich sag mal so, 95% der Beteiligten haben auf jeden Fall Alkohol getrunken. Wir haben, Schweiki hat noch zwei Flaschen Champagner, die hier übrigens deutlich teurer sind als in Deutschland, organisiert. Und ein paar Paletten Bier hatten wir schon und dann haben wir noch mal ein bisschen was mitgebracht. Dann war ja Wenke und Erdinger ja auch da. Also Erdinger Bier mit und ohne Alkohol gab es auch noch. Und aber auch von den Einheimischen. Also ich habe mir auf jeden Fall ein paar Bierchen reingedreht. Die ganzen Canyon-Mitarbeiter natürlich auch. Die haben ja heute zwar, die haben ja gestern natürlich auch, waren sie den ganzen Tag zwar auf den Beinen, aber waren vielleicht nicht ganz so K.O. Wie die Teilnehmer. Die waren ja dann am Ende nur Patrick und ich, also auf der Party. Aber da waren halt dann schon auch noch so ein paar Szenenlegenden, wie zum Beispiel der Mann von Cat Matthews, der ist schon bekannt, dass er wirklich fit am Glas ist. ja, und da kamen dann halt alle möglichen Leute dann immer, also wir sind hier ziemlich im Off, wir sind mitten im Dschungel Und im Grunde war es halt Patrick und sein ganzes Team. Also Coach, Physio und alle waren dabei. Canyon, wir halt die Mitarbeiter, die Mechanics und die vom Marketing. Erdinger und noch ein paar so Freunde der Szene quasi, wie der Mann von Kate Matthews. Irgendwann ist der eine von The Triathlon Hour da, dieser Kommentator da noch mit reingeschnallt zum Beispiel. Den habe ich auch erstmal nur an seiner Stimme erkannt. ja, also es, und Sam Laidlaw wohnt hier übrigens nicht, der ist ja mit seiner Family woanders. Der wäre dann vielleicht nur gekommen, wenn er gewonnen hätte. ja, also so war die Party. Es ist Musik irgendwo gelaufen, jeder hat ein bisschen Bier getrunken, wir haben Pizza bestellt. Ist jetzt nicht komplett ausgeartet natürlich. Und um 23 Uhr sind wir alle wieder oder fast alle wieder zur Finishline gefahren, weil ja Patrick, der Weltmeister, natürlich noch die letzten Finisher willkommen heißt. Und ja, das habe ich vor 2 Jahren nämlich nicht gemacht und diesmal habe ich mich nochmal aufgerafft. Ich musste aber auch noch mein Fahrrad auschecken. Und da war ich dann nochmal unten. Ja, und das ist schon abgefahren. Wobei, natürlich, also da hat es ja dann zwischendrin hat's sogar mal geregnet und da kommen halt dann diese Leichen da rein, die dann ja um 23 Uhr, hier wird es ja um 18 Uhr dunkel. Die waren jetzt ja nun mal schon ein paar Stunden im Dunkeln auf dem Highway unterwegs, im Regen teilweise. Haben dann auch teilweise so Knicklichter oder irgendwelche Kopftaschenlampen um und die kommen da dann noch reingeschneit. Und ja, die freuen sich natürlich eigentlich mehr als die irgendwie mit 9, 10, 11 Stunden finishen. Also das ist schon emotional. Wobei wir ein bisschen verwöhnt sind von Rot, weil wir ja da meistens uns einfach auf die Finishline-Party da mit reinsneaken und dann da alle abhängen. Und da ist es ja dann nochmal mehr Party. Hier stand halt jetzt dann ein paar geladene Gäste, der Ironman-CEO und ein paar Kommentatoren auf dem Teppich und haben halt die Leute da entgegengenommen. Und die anderen waren halt blöd rumgestanden und haben halt zugeguckt, so auf die Art. Und wurden halt ein bisschen angefeuert von den Sprechern. ja, also da kann sich Iron Man doch von Rot noch ein bisschen was abgucken.
Nur um das kurz einzuordnen, du bist in dem Canyon-Haus, wo die ganze Zeit bei den Canyon-Insta-Stories eigentlich auch die ganzen Interviews und so da am Pool gemacht wurden mit Frodeno und Beckegoll und Patrick Lange und so, in dem Ding, ne?
Nein, also wenn man die sich nochmal anschaut, das erste Interview haben wir nur hier gemacht, das mit Laidlaw.
Okay.
Und zu den anderen, da sind die Media-Leute jeweils hingefahren. Das war dann immer die Location bei denen irgendwie. Also Frodo und Patrick haben das irgendwo bei Patrick in der Location gemacht. Und ja, hier wohnen wirklich nur die Angestellten von Canyon, die hier Marketing-Events auf die Beine gestellt haben, dann 4 Mechanics, der Postboot-Mechaniker und die sich um die ganzen Edge-Group-Fahrräder gekümmert haben. Hier konnte man Free-Bike-Check machen. Ich glaube, die haben 200 Fahrräder. Also wir haben wieder den Bike-Count gewonnen. Das sind nämlich so die kleinen Wins für die Brand noch, neben dem, dass wir jetzt auch wieder Weltmeister geworden sind. Das Speedmax war das meistgefahrenste Fahrrad hier auf der Insel. Ja, und über die Hälfte dieser Fahrräder haben unsere Mechaniker auch vorher nochmal gewartet, weil man das halt umsonst hier machen konnte.
Ich finde das richtig spannend, weil du ja mittendrin bist und ich meine, wer kann schon sagen, dass er dann mit dem Ironman-Weltmeister, der ja Patrick Lange dann sensationell geworden ist, dann da noch irgendwie auf einer Party, auch wenn es jetzt kein unfassbares Besäufnis mit hunderten Leuten war, sondern super exklusiv und dann alle nochmal losgezogen, ist ja schon irgendwie geil. War Nico auch da hier, der CEO von Canyon? Ist der nicht auch so ein krasser Triathlon-Fan?
Ja, der ist wirklich richtig, ich glaube, der war jetzt auch schon ziemlich traurig, aber der war jetzt gerade auf Welttournee mit irgendwelchen Management-Leuten, irgendwie 2 Wochen in allen Städten dieser Welt. Ja, und das hat er dann irgendwie nicht geschafft. Aber ja, lustigerweise hat er mir so...
Ich wollte nur sagen, nur damit man sich das bei Canyon vorstellen kann, Also weswegen Fritz auch die ganze Zeit so labert. Fritz arbeitet bei Canyon als Elektroingenieur, als Entwickler. Sag mal kurz, Fritz.
Ja, genau. Also ich habe jetzt hier gerade ja Urlaub, Elternzeit, arbeite als Ingenieur, hätte jetzt in diesem Umfeld eigentlich nichts zu suchen, weil ja hier eben ein paar Mechaniker, ein paar vom Marketing dabei sind. Aber ich hatte halt vor ein paar Wochen dann einfach mal angeklingelt beim Marketing. Ey, wie schaut's aus? Ihr seid doch wieder da. Kann ich mich bei euch mit reinsneaken? Es ist doch auch geil für die ganze Story und auch wieder Representative von der Seite her, dass man hier als Canyon Family abhängt und ja, und das war natürlich jetzt genauso, wie es war, habe ich es mir eigentlich auch so erwünscht, erträumt, ne? Also klar, die anderen sind am Arbeiten, ich habe ein bisschen mitgeholfen, wo ich konnte, was halt so möglich ist in einer Race Week, vielleicht war es ein bisschen auch zu viel, also da war ich dann schon auch mal einen Tag halt auf dem Bein, wo ich mir vielleicht Ruhe hätte gönnen können, aber ja, also ich musste mich quasi gestern auch noch mal bei dem einen oder anderen habe ich gesagt, ey, was machst denn du eigentlich hier? Habe ich gesagt, ja, der eine hat auch gar nicht, hat einen Tag vorher gecheckt, dass ich auch mit starte. Der dachte, ich bin halt hier auch am Arbeiten. ja, dem musste ich das dann auch noch mal erklären. Habe gesagt, ja, ich habe eigentlich Urlaub, habe mich aber halt hier nur mit reingesneakt und war happy, dass das so klappt. Und im Grunde, glaube ich, hat es auch so ganz gut geklappt, wie es jetzt ist. So in Richtung Außenwirkung, so ist es halt auch. Ne? Es ist wirklich hier so eine kleine Brand-Family.
Dazu habe ich noch einen Side-Fact, gerade was du nämlich so sagst, geht da gerade so ein bisschen um Canyon und Family und wie sind da so die ganzen Verzwickungen und so. Und ich war ja die Woche bei Luca Schwarzbauer, hier Mountainbike World Cup Gesamtsieger, und dann haben wir nachher noch Kuchen gegessen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, was machst du eigentlich sonst so, wenn du nicht irgendwie Mountainbike fährst? Und dann hat er, ja, ich studiere noch und ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit hier im Innovation Lab von Canyon. Ich dann so, ah, okay, kennst du Fritz? Der so, ja, Fritz Ferner, den habe ich gerade kennengelernt, aber der macht gerade Urlaub, hat er gesagt. Irgendwie dachte ich, nee, der ist auf Hawaii, der startet da. Und der, also das ist ja die Abteilung von Wolfi. Und Wolfi ist ja der Entwickler oder der Urvater vom Speedmax. Und ich finde das irgendwie geil, dass halt bei Canyon so, da ist so alles eins. Jeder kennt jeden, obwohl es ja mittlerweile auch so riesig ist. Also Mitarbeiter kennt jeder jeden, aber auch Athleten kennen sich irgendwie total untereinander. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz cool zu hören. Aber Ingo, du meinst nicht, oder was?
Nee, ich wollte nur gerade die Geschichte noch abschließen. Ich hatte nach dem CEO, also wirklich das oberste Tier von Canyon, von Nico Desros Wallace gefragt. Spanier, ich finde ein super, super netter Typ. Der läuft da auch immer so mit Canyon-Hoodie-Sweater irgendwie bei Canyon rum. Und als ich das letzte Mal zum Beispiel da war, kamen wir dann rein mit der Red Race Gang. Dann stand da Roman Arnold, ja, hallo Ingo, den haben wir, also der Gründer von Canyon, den haben wir ja auch dann nächsten Monat im Red Race Studio zu Gast. Dürfen wir schon sagen, dürfen wir spoilern. Und dann, hallo Ingo, na, was machst du denn hier? Ja, wir sind hier mit Red Race. Dann kommt Jan Frodeno rein, dann kommt irgendwie, wer war da noch alles? Dann kam natürlich Fritz, der da irgendwie Mittagspause macht mit den ganzen Jungs, die wir ja auch seit Jahren kennen. Dann kam irgendwie Karl, so ein Typ, den ich früher aus der Fixie-Szene kenne, der jetzt im Marketing-Team eine Etage über Fritz arbeitet. Und das war dann so ein Zusammenkommen und ich kam mir echt vor wie irgendwie auf einer Party. Irgendwie, es war aber nur Mittagessen. Und jetzt denkt man so, boah, das ist also so familiär. Es ist schon riesig geworden. Also Canyon hat ja, wir kennen das jetzt seit 10 Jahren, ist, finde ich, immer noch ein Start-up, aber gleichzeitig riesig gewachsen. Und jetzt können wir auch abschließen, aber ich fand die Story so geil, wo Fritz da angefangen hat zu arbeiten, wo der Chef von Fritz dann gesagt hat, ja, ich führe dich jetzt mal durch die Abteilung und stell dir alle vor, bei diesen Nerds, die da mit den Fritz da allen zusammenarbeiten und so entwickelt. Und so bei der dritten Tür, wo Fritz reinkam, ey, yo, Fritz, was machst du denn hier? Ja, ich arbeite jetzt hier. Ey, geiler Typ, mega. Dann meinte der Chef von Fritz, ey, ich glaube, du könntest mir jetzt mal hier langsam ein paar Leute vorstellen. Also da ist dann Red Race schon recht bekannt gewesen. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich teilweise die Abteilung angefangen habe vorzustellen untereinander. Also das ist übrigens der und der, kennst du schon den und den, geiler Typ, den musst du unbedingt kennenlernen. Weil wir halt da schon seit 10 Jahren so ein- und ausgehen und immer neue Leute kennenlernen und einige sind ja schon ewig da. Und dann war das ganz lustig, wenn man so da rumgeht. Und so fühlte sich jetzt dieses Haus auch an. Jetzt habt ihr mal geile Insights bekommen, wie dieses Haus da in Kona abgeht. Und bevor jetzt Fritz endlich erzählt, wie sein scheiß Rennen war, darf ich noch kurz was zu Patrick Lange sagen?
Ja, sag bitte. Ich habe auch noch eine Frage zu Patrick dann gleich, aber erzähl du bitte erst.
Darf ich noch schnell eine Lukas-Schwarzbauer-Geschichte zu Ende erzählen?
Ja, auf jeden.
Weil die gehört ja jetzt eigentlich nur dazwischen noch. Das war nämlich wirklich lustig, das, was du gerade erwähnst. Ich war halt, bevor ich weggeflogen bin, noch mal kurz zum Mittagessen da. Und dann saß da im Eck schon irgendwie so ein neuer Prakti. Habe ich schon im Augenwinkel gesehen. Ah, hat Wolfi wieder einen neuen Prakti. Und ich habe den ja schon mal kennengelernt bei diesem Ride. Was war das vor 2 Jahren? Also dieses Firmen-Event so für die ganzen Profis, ja. Athletentreffen. Und da habe ich den ja schon mal gesehen und dann hat es irgendwie gerattert und dann, ah krass, das ist ja der. Und und dann hat der schreibt halt gerade seine Bachelorarbeit, guckt halt auch nebenher, dass er noch was Gescheites lernt, wird seine Eltern sagen wahrscheinlich. Ja, und da war er halt da so am PC mit Brille und Polohemd. Ja, und danach waren wir noch Mittagessen und da waren auch wirklich nur Andi Schick und ich und der andere Prakti und Luca. Und da haben wir halt ein bisschen philosophiert über natürlich über Sport und über Canyon und so. Und ja
aber also, das
so habe ich ihn jetzt dann halt auch kennengelernt. Und den Eindruck, was Ingo hatte, was er da gerade geschildert hat, so ist es jetzt zwar nicht jeden Tag, aber schon des Öfteren. Also Ingo war einen Tag da, da kam dann plötzlich wirklich einfach Frodo reingelaufen. Die ganze Chefetage war halt sehr präsent. Das ist jetzt ja auch nicht jeden Tag der Fall. Roman hockt da jetzt nicht jeden Tag mehr in der Kantine. Und ja, aber es sind schon des Öfteren ein paar Profis da.
Aber das meine ich. Also das, da sitzt einfach ein fucking, einer der besten Mountainbiker der Welt in der Ecke mit seinem Poloshirt und schlürft seine Suppe und dann muss Fritz Ferner um die Ecke kommen und den erstmal ein paar Leuten vorstellen. Das finde ich halt so unfassbar abgefahren. Aber gut, jetzt kurz, darf ich kurz zu Patrick Lange, weil ich fand das die Story des Wochenendes. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass er das nicht hört. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass Felix von Frodeno, der Manager, uns auch nicht mehr hört. Frodo eh nicht, deswegen kann ich hier wieder vom Leder lassen. Folgendes Zielinterview von Patrick Lange. Man weiß doch eigentlich auch, dass Lange und Frodeno sich nicht mögen, oder, Bocky?
Ja, meine ich mochten. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber sie geben sich ja Mühe, dass es in so eine Richtung von guter Bekanntschaft geht.
Die sind ja beide so ein bisschen über ihren Schatten gesprungen und haben jetzt schon mehrfach jetzt hier auf Hawaii Interviews zusammen gemacht. Also einmal dieses 30 Seconds.
Ja, habe ich auch gedacht. Und da denke ich mir halt auch, da sagt dann halt einer, yo, du hast 3-mal gewonnen, du hast 2-mal gewonnen, jetzt macht mal verdammt nochmal ein Interview zusammen, reißt euch mal kurz am Riemen. Ich habe also immer das Gefühl, eigentlich mögen die sich nicht, ne? So, Zielinterview in der Sportschau von, könnt ihr gucken, einfach sportschau.de von Patrick Lange. Was bedeutet Ihnen dieser Erfolg? Und jetzt endlich mit dem dreifachen Ironman-Sieger gleichgezogen zu sein. Ja, also Craig Alexander, dass der hier gewonnen hat. Also es war schon mega krass, dass der 3-mal gewonnen hat. Da bin ich jetzt schon mega stolz, dass ich jetzt auch 3-mal gewonnen habe. Da sagt der Reporter so, nee, ich meinte eigentlich Frodeno. Sie haben doch jetzt auch 3 Titel, Frodeno auch. Ja, Patrick Lange. Ja, was mir auch sehr wichtig ist mein Streckenrekord. Ich habe ja jetzt hier auch einen Streckenrekord aufgestellt. Also mit keiner Silbe erwähnt. Ich fand das so geil.
Herrlich. Ja, ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Ich habe auch, ich habe das Rennen nur so lange geguckt, bis Patrick dann Sam Leto überholt hatte. Und dann dachte ich mir, okay, das Ding ist jetzt durch, jetzt gehe ich ins Bett. Und habe dann auch irgendwie danach noch gar keine Finishline-Interviews gesehen. Mir wurde nur, ich weiß nicht warum, ich bin jetzt normalerweise nicht auf Bild.de unterwegs, aber mir wurde irgendwie 2 Schlagzeilen angezeigt von Patrick. Einmal war von Bild.de nach Quallenattacke. Patrick Lange wird Ironman-Weltmeister. Und dann das andere war, Patrick Lange siegt für seine tote Mutter oder sowas. Also auch so eine üble Headline, wenn ich so irgendwie fies. Aber es war wohl wirklich so, dass er in Finnisch ein Interview gegeben hat, wo er erzählt, dass seine Mutter vor 4 Jahren gestorben ist und irgendwie ihr letzter Wunsch beim letzten Treffen war, so gewinn noch einmal Hawaii und zeig's ihnen allen. Und die Story hat er dann im Finish-Line-Interview oder in irgendeinem After-Race-Interview auch erzählt.
Das war das gleiche Interview in der Sportschau, da sagt er das. Dann sagt er so, ihm wäre seine Mama erschienen bei Kilometer 5 auf der Laufstrecke und dann hätte er richtig Gas gegeben. Also es war, ja, okay. Das war so, da hat er einfach irgendwas Emotionales rausgehauen. Aber in dem gleichen Interview hat er das erzählt, was ich gerade gesagt habe.
Ich hätte ganz kurz, dann habe ich die letzte Frage zu Patrick an Fritz. Wenn ich nochmal ein Interview mit Patrick machen kann, ich glaube, das letzte haben wir vor 2 Jahren gemacht, da war ich bei ihm in Salzburg, da wäre eine Frage an ihn, warum es ihm wichtig ist, so persönliche, so super persönliche Stories öffentlich zu erzählen. Also das, man hätte ja auch die Variante zu sagen, das behält man so für sich, aber er erzählt das ja total offen und dann auch manchmal einfach ungefragt, diese persönlichen Sachen. Und mich würde das total interessieren, also ich bin da wertfrei, aber mich würde es interessieren, warum er das so erzählt. Also warum ihm das irgendwie so wichtig ist, das rauszuhauen. Naja, aber die Frage, Fritz, die ich jetzt noch hatte, und dann kommen wir auch endlich zu deinem Rennen. Du hast ja gesagt, 95% der Gäste bei der Party haben Alkohol getrunken. Hat Patrick zu den 5% gehört, die keinen Alkohol getrunken haben, oder zu den 95%, die Alkohol getrunken haben?
Also Champagner hat er auf jeden Fall getrunken. Und ich glaube, ein Bierchen hat er sich auch noch reingedreht. Aber er ist jetzt nicht ausgerastet. Beim Dosenstechen mit dem Mann von Kate Matthews war er nicht dabei.
Ich muss das noch abschließen jetzt. Und dann endlich, Fritz. Was für ein unglaublicher Coup von Patrick Lange, der 2018 Wahnsinn. Das letzte Wahnsinn. Mal gewonnen hat. Und ich habe in die Redpack-Gruppe geschickt, Laidlaw gewinnt mit 5 Minuten Vorsprung, dann kommt Ditlev und dann kommt Blumi. Blumi musste sich ja wieder übergeben. Ditlev hatte auch Probleme. Es war ja auch gar nicht so heiß, das kann jetzt gleich Fritz alles erzählen. Und du hattest ja auch den magischen Moment, da habe ich gerade schon die Hand gehoben, das hat Fritz uns schon berichtet, wann er Sam Laidlaw gesehen hat und Lange. Aber Glückwunsch, Patrick Lange. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was für ein Coup du da hingelegt hast.
Mega geil.
Unfassbar. Geil. Unfassbarer Coup. Also wir hatten dich alle nicht auf dem Schirm. Ich glaube, irgendwer hatte geschrieben, ja, was ist mit dem? Aber wirklich Respekt. Wie kann man so fucking back on the map zurückkommen? Ey, finde ich wirklich super krass.
Sensationell. Mega krass. Und vor allen Dingen, es gab noch nie es gab ja schon mehr Leute, die mehrfach auf Hawaii den Ironman-WM-Titel geholt haben, aber bei noch niemandem war so eine lange Zeit zwischen den
Titeln.
Da waren jetzt irre. 6 Jahre dazwischen.
Und irre.
Das ist einfach nur krank. Also ich habe mir das auch nochmal überlegt, seit wie 4 Jahren Patrick auf dem Weltklasse-Niveau unterwegs ist. Also der hat ganz selten auf der Langdistanz mal so Ausfallleistung. Also egal, Rot, die ganzen Ironmans, die er international macht oder Hawaii, auch Nizza, der war Zweiter letztes Jahr. Das hat so, ne? Der war ja auch Vize-Weltmeister. Das hat irgendwie auch gar keiner mehr so richtig auf Rechnung gehabt. Völlig irre. Also, ja. Was für ein Niveau der ist. Das ist so krank.
Starten wir vielleicht jetzt einfach mal wirklich mit Fritz. Und kannst du nicht von Patrick Lange dir mal abgucken, wie man dann doch gut schwimmen kann? Dann erzähl mal, wie war's?
Also, ich muss sagen, dieser Sieg von Patrick Lange hat schon auch echt meinen Tag versüßt. Gut, wir hatten jetzt von Canyon, muss man auch ehrlicherweise sagen, hatten wir ja dann mehrere Eisen im Feuer. Wobei aber das einzig wirklich heiße deutsche Eisen im Feuer war, ja Patrick war. Aber ja, wie wir es schon so sagen, ja, da hat man immer so noch am meisten gezweifelt, weil halt, ja, erstens das ganze Jahr nicht optimal war und ja, und auch halt sein letzter Sieg natürlich schon lang her war, dann ist er ein ähnliches Alter wie ich, wo ich mir auch denke, Alter, irgendwie muss es ja auch irgendwie mal bergab gehen und nicht immer nur bergauf. Also ja, und so bei der Besetzung und bei dem Rennverlauf gönnt man ihm das halt so 1000%. Also es war halt so krass verdient, einfach dieses Ding zu gewinnen. Und ja, wie jetzt Ingo schon gesagt hat, ich bin bei dem Schlüsselmoment, bin ich gerade mit dem Fahrrad reingefahren. Da war Patrick gerade 3 Meter dann schon vor Sam und ich habe Patricks Gesichtsausdruck gesehen und habe Laidlaws Gesichtsausdruck gesehen. Und ja, wie du Bocke gesagt hast, da war klar, okay, das Ding ist gelaufen. Patrick ist auf Nummer 1. Der ist noch nie beim Marathon eingegangen. Das wird mit Sicherheit diesmal auch nicht gehen. Es ist sein Home Turf. Also ja, das war quasi klar, dass der das Ding nach Hause rennt. Und dann wurde es umso klarer, als ich die anderen hinten alle gesehen habe. Alter, war das ein Krieg.
Warum denn? Es war doch angeblich nicht so heiß. Was ist denn mit den allen los gewesen?
Ja, vor allem im, also es ist halt so, dass das Profirennen einfach ein anderes ist, ne? Also die haben sich halt so dermaßen scheinbar auf dem Rad abgeschossen. Ich weiß nicht, wie Patrick das geschafft hat, da cool zu bleiben. Scheinbar, weil er ist ja dann doch vorne mitgefahren, was ja für ihn nicht selbstverständlich ist. Aber ja, das Gute war halt, auf dem Rückweg war Gegenwind. Da bringen halt wahrscheinlich die 12 Meter Windschatten schon ein bisschen was, ne? Wenn du dann so in der Verfolgergruppe bist und nicht die ganze Zeit vorne fahren musst. Also als er mir nämlich entgegengekommen ist, war er ganz vorne an der Verfolgergruppe. Da dachte ich schon, es wäre wie Frankfurt, dass sie halt den zweifachen Weltmeister jetzt arbeiten lassen. Aber ja, ich habe den Stream noch nicht gesehen. Scheinbar haben die sich dann doch ganz gut durchgewechselt, auch in der Verfolgergruppe. Ja, also er ist halt der Einzige, der cool geblieben ist. Jetzt
erzähl nicht von deinem Rennen, Fritz.
Nee, du wolltest doch sagen.
Also das war mein Rennen. Meine großen Momente. Einmal hier das Überholmanöver und dann, als er mir noch entgegengelaufen ist, ich raus auf dem Highway, eher rein. Da hatte ich wirklich die emotionalsten, das größte Hoch des Tages. Habe ich mich wirklich ehrlich und volle Kanne halt für den da gefreut, dass der dieses Ding daheim rennt.
Geil. Und dann geh mal deinen Rennen durch vom Losstart.
Achtung, jetzt kommt Reklame.
Ingo, wir haben gerade festgestellt, dass wir ein Riesenproblem haben, weil zu Pillar Performance gibt es dermaßen viel zu erzählen, dass wir das jetzt irgendwie in einem kleinen Werbeblock gar nicht unterbekommen würden. Das heißt, meine Empfehlung ist erstmal, geht auf die Website von Pillar Performance. Da gibt es nicht nur den Überblick über alle Produkte, sondern auch ganz viel Wissen über Micronutrients, also Mikronährstoffe. Da macht ihr euch auch am besten selber mal schlau, welche Produkte es gibt für Schlaf und Recovery, für die Unterstützung vom Immunsystem, Energiebereitstellung, für Entzündungsherde im Körper und so weiter und so fort. Und Pillar ist ja nicht nur jetzt hier mal eben Podcast-Sponsor geworden, sondern arbeitet schon ganz lange auch mit Red Race zusammen und damit befindet sich Red Race in ganz schön illustrer Runde. Richtig, Ingo?
Also Frodeno, Magnus Ditlev, Caro Schiff, Fred Funk, Israel Premier Tech, das sind die ihr alle bei Pillar Performance auf der Website findet. Ich glaube, das können wir einfach jetzt erstmal so für den kleinen Spot hier stehen lassen. Mit dem Code Red Race, alles groß, alles zusammen, bekommt ihr 15% auf eure ersten Einkäufe auf pillarperformance.eu. Link ist in den Shownotes. Probiert's wirklich aus, wenn ihr auch zu diesem illustren Kreis gehören wollt. Werbung Ende.
Reklame Ende. Zurück zum Podcast.
Also ich mache jetzt mal ein ganz, ganz kurzes, ein positives Resümee. Also an sich ist es halt wirklich abgefahren, wenn man diese ganze Woche mal anguckt. Einmal, was ich so erlebt habe, wieder erleben durfte, halt hier mit Canyon abzupimmeln. Vorgestern waren wir noch Abendessen. Dann hat sich Frodo mit seinem Sohn neben mich gesetzt, weil das der einzig freie Platz war. Und halt, ja, solche Geschichten waren halt am laufenden Band quasi, ne? Und dann haben wir auch alle immer so gefragt. Anscheinbar kennt man sich da jetzt auch schon. Ja, und bist du fit und bla. Ja, also einfach so, ja, ich bin auf jeden Fall angekommen in der Szene irgendwie, scheinbar. Aber jetzt ist ja auch schon fast vorbei. Naja. auf jeden Fall ist einfach irre. Auch auf der Strecke war es fast wie rot. Also einmal auf der Laufstrecke selber wurde man halt überall angefeuert. Und da, wo keine Zuschauer sind, hat man halt vor allem natürlich die Deutschen, sich gegenseitig einfach angefeuert, weil man sich halt aus Insta und Co. kennt. Und geil. Also es war emotional schon echt abgefahren halt, ne? Und bei mir, ich hatte ja nicht das perfekte Rennen, war das natürlich dann auch das Ausschlaggebende, dass ich da dann halbwegs durchziehen konnte, weil, also ja, es war auf jeden Fall, das kann ich schon mal vorwegnehmen, emotional wirklich eine harte Battle, das Ding gestern durchzuziehen. Ich hatte mehrfach gestruggelt und war jetzt auch nicht so 100% davon überzeugt, ob ich das Ding irgendwie finishen kann oder ob ich das schaffe. Und am Ende geht es ja, glaube ich, da sind wir wieder bei den 95% aller Teilnehmer machen das ja dann wegen dieser Finishline und denen geht es dann allen so wie mir. Das Rennen ist einfach das härteste der Welt wahrscheinlich, das härteste Langdistanzrennen, eben wegen den Bedingungen. Und dann ist es halt umso geiler, wenn du diese Finishline erreichst. Und es ist halt einfach so emotional. Ich glaube wirklich, egal wie der Rennverlauf war, also entweder die Leute, oder du siehst so viele einfach nur heulen, die halt ihre Familie da in den Arm nehmen. Dann wirst du ja da so ein bisschen rausgeschleust und bist dann noch in dem Athletenbereich, wo es ein bisschen Catering gibt und so. Und dann aus dem Ausgang raus siehst du ja dann erst deine Familie. Und da nehmen sich dann alle in den Arm und heulen halt erstmal, weil halt wirklich das nochmal eine andere Nummer ist. Also das sieht man jetzt so in Rot nicht ganz so krass, ne? Vielleicht auch, weil man vielleicht währenddessen noch ein bisschen näher an der Familie ist. Keine Ahnung. Aber ja, ist schon echt abgefahren. Und halt einfach nur, weil du halt auch 30 Kilometer allein auf dem Highway da unterwegs bist und nur du mit deinen Gedanken, das sprudelt dann wahrscheinlich einfach alles aus dir raus, diese ganzen Emotionen.
Voll, das ist halt der absolute Gipfel, ne? Es gibt halt nichts, was da drüber steht. Und das merkst du ja auch dann in der Woche, wie sich alles irgendwie zuspitzt. Und ich finde auch so, der Samstagabend beim Check-in ist schon krass. Der Rennmorgen ist völlig out of the world, was irgendwie Emotionslage angeht. Und dann der Zieleinlauf, dieses Verabschieden dann oder so die Familie wieder treffen, das ist halt auch super krass. Aber ich habe das Gefühl, du willst von deinem Rennen gar nicht reden. Das war eine super schöne Antwort auf das, was Ingo von dir verlangt hat, dass du bei deinem Rennen durchgehst. Aber wir machen Schnelldurchlauf. Einmal so die Hardfacts. Wie ist Schwimmen, Radfahren, Laufen so gelaufen?
Also ich hatte ja diesmal diesen Hoala-Swim mitgemacht. Und auch die Teilnahme vom letzten Mal hat mir dann so auch so ein bisschen die Angst vor dem Schwimmen genommen. Ich wusste zwar, dass das halt für mich nochmal langsamer ist als alles andere. Also Freiwasser ist halt wirklich nochmal eine andere Nummer ohne Neo hier im Pazifik mit Wellen. Und ja, aber ich wusste halt, okay, ich kann das Ding halbwegs entspannt durchkraulen, ohne Schiss zu haben, abzusaufen. Und so bin ich da auch früh ins Wasser gegangen. Ich konnte das halt wirklich auch genießen, habe hier so einen Rochen gesehen und war eigentlich ganz gut. Dann auf dem Rückweg war ich halt in so einer Gruppe gesessen, die eigentlich ein bisschen zu langsam war, aber davor, ich konnte mich sogar diesmal ein bisschen umgucken, davor war auch eine relativ große Lücke. Das heißt, ich hätte, wenn dann alleine, ein bisschen schneller schwimmen müssen, was ja dann bekanntlich dann auch gar nicht mehr so viel schneller ist wie ein bisschen Wasserschatten. Und da lieber zu chillen, so habe ich das halt dann gemacht. Und ja, da ist dann die Zeit so zustande gekommen, wie sie halt jetzt auf dem Papier steht. Aber ja, wie gesagt, ist nicht irgendwie krass an meine Limits gegangen. Und krasserweise, mir schlafen immer die Hände ein und mein Rücken macht so ein bisschen dicht bei diesem langen Schwimmen. Und das war diesmal nicht der Fall. Ich konnte es wirklich bis zum Ende ganz cool durchkraulen.
1:07 war es übrigens. Und ja. Der Streckenrekord im Schwimmen wurde ja auch geknackt von einem Age-Grouper. Das fand ich auch richtig krass. Also die starten ja, die Age-Grouper wie Fritz, eine Viertelstunde nach den Profis. Und ein Age-Grouper hat wirklich in 43 Minuten den Altrekord von Jan Sibbersen. Ist das nicht der Selfish-Gründer?
Das ist der Selfish-Cheffi.
Genau.
Der damals geknackt, aber auch als Age-Grouper den Rekord geholt hat.
Ja, genau. Und Fritz hat dann 1:07. Ich glaube, die Profis sind dann so irgendwas um 50 Minuten oder so kommen die raus, ne? So grob. Ungefähr grob. Also kann man das so ein bisschen einordnen. Viertelstunde später kommt dann Fritz. Und ich glaube, in Rot bist du schon 10 Minuten schneller geschwommen. Aber Pazifik ohne Neo, wenn du schlechten Auftrieb hast, dann ist das schon kacke. Okay, schwimmen. Dann kommst du raus, siehst 1:07.
Ja, ich muss eigentlich noch mal einen Schritt zurückgehen. Also früh Wechselzone, also das ist eigentlich der Kern der Geschichte. Neben allen positiven, allen Emotionen. Das macht es aber dann halt auch aus, weil halt einfach alles hart ist und alles nicht 100% läuft, dann ist man halt einfach umso glücklicher, das Ding dann halt zu finishen. Also, ich würde jetzt auch einfach mal die Hard Facts auf den Tisch legen und ihr könnt ja mal euren Kommentar dazu abgeben. Wir fangen sogar noch früher an. Vor 2 Jahren hatte ich ja, bin ich aus dem Wasser raus und mein Reifen war platt. Das Tubeless-Ventil war locker. Man muss dazu sagen, ich hatte für Socken-Siegi Tubeless aufgezogen, habe für Rieke, die dann Weltmeisterin geworden ist, Tubeless aufgezogen. Oder nee, die sie hatte mit Schläuche. Ja, auf jeden Fall habe ich mehreren Leuten geholfen beim Reifen aufziehen, habe meine Reifen gemacht, die natürlich zu 100% gut kontrolliert. Gut, hatte trotzdem einen platten Reifen. Das war in dem Jahr, wo ich übrigens Rot gewonnen habe. Also ich war vielleicht schon ein bisschen bekannt in der Szene damals. Ja, platten Reifen, obwohl alles eigentlich früh beim Check-in gut war. Dieses Mal war es so, ich komme in die Wechselzone ziemlich früh, früh um 5. Ich überprüfe alles, Reifen nochmal nachgepumpt, alles gut. Wollte das Fahrrad nochmal so hochheben am Sattel, habe ich die Sattelstütze in der Hand.
Was?
Habe ich, ach, kann hab nicht ich wahr sein. Am Tag zuvor habe ich hier mit Jens Neuby, bin nochmal mit Drehmomentschlüssel alle Dinger durchgegangen. Vorher war auch nochmal, haben wir so ein kleines Video gedreht von diesem Bike-Check, war auch nochmal einer von den Mechanics drüber. Dann bin ich ja vor dem Check-in, bin ich meine Vorbelastung gefahren und bin dann direkt halt in die Wechselzone, habe das Fahrrad dahingestellt. Na gut, dann hatte ich da ewig viel Zeit, bin nach 20 Minuten oder eine halbe Stunde, bin ich nochmal zu dem Fahrrad, hatte natürlich bin zum Bike-Check, zum Bike-Service, habe das mit Drehmoment nochmal angezogen, die Sattelstütze. Und ja, dann bin ich nochmal vorbei, habe nochmal an die Reifen gefasst, nochmal Tubeless-Ventile geguckt, ob die fest sind. Und schon natürlich ein Scheißgefühl gehabt halt. Na, wieso, warum, was soll das? Na gut, dann haben wir noch da die Stunde irgendwie rumgebracht mit Dixi und hier mit den Hamburger Freunden Pia und Basti, Grobi, dann ein bisschen abgehangen. Dann stelle ich mich zum Schwimmstart auf, treffe auch schon Lars. Da meinte
er
so.
Dramatisch. Boah, das macht mich so fertig.
Na gut,
lass mich ganz kurz nur, weil ich habe bisher nur mit Caro geschrieben, Fritz' Freundin. Ich habe Fritz komplett in Ruhe gelassen, wegen der Zeitumstellung. Und wir hatten gestern New Balance und ich war so deep in diesem Speed Project drin, von deinem Kollegen Kai, der ein paar hundert Kilometer weiter in L.A. das Ding gefahren ist. Und dann war ich nachts im Hotelzimmer und habe einfach nur Fritz' Zeiten angeguckt, weil ich Bockys Kommentar vom Podcast letzte Woche auf dem Schirm hatte und dachte so, was muss ich mir angucken, damit ich denke, dass es gut ist. Und dann hattest du so komische Fahrradzeiten und ich konnte das irgendwie auch um 1:30 nachts nicht mehr umrechnen, ob jetzt Miles, Kilometer. Und dann schreibt Caro nur, Fritz hatte 2 Platten. Und ich dachte einfach so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und also deswegen, okay, es ist weiter. Erzähl.
Also gut, die Geschichte nimmt seinen Lauf. Ich treffe Lars.
Ich beende hier die Aufnahme. Ich will das alles gar nicht hören.
Ja, es ist so furchtbar.
Ich habe wirklich überlegt, wie man das kommuniziert. Ich habe dann auch noch mal kurz mit Lars gechattet. Habe gemeint, ja, ich erzähle das jetzt halt mal so, wie die Facts sind. Lars, sein Sattel war locker. Er ist auch zur Wechselzone geradelt, hat das Fahrrad da eingecheckt. Und ja, gut. Wir natürlich spekuliert, wie das sein kann. Hey. Ja, also gut. Lars, der ist ja bekanntlich schnellster Age-Grouper aller Zeiten mit der schnellsten, irgendwie irgendwas unter 8 Stunden in Hamburg dieses Jahr gewesen. Und jetzt am Ende ist er dann sogar noch Dritter geworden in seiner AK, auch mit ein bisschen Trouble. Na gut, wir stehen da ein bisschen philosophiert übers Leben und über Triathleten halt. Na gut, dann schwimmen. Die Zeit, die auf dem Papier ist. Ich habe auch mal eine Feuerqualle erwischt, war jetzt auch nicht so angenehm. Das war so mein Negativ-Highlight beim Schwimmen. Sonst war ja eigentlich alles ganz gut. Ich gehe in die Wechselzone, nehme mir da wie immer so ordentlich Zeit eigentlich, ne? Also war schon ein relativ langsamer Wechsel und schnapp mir mein Fahrrad, und lauf los. Nein. Und denk mir, ah ja, wie war das nochmal das letzte Mal? Gut Nein. ist, wenn du jetzt überprüfst, ob alles passt, weil hier hast du Bike Service, nicht, dass du ganz vor auf das, auf die Startlinie läufst und dann wieder alles zurück musst. Ich guck, ah ja, hinten Reifenblatt.
Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist doch Quatsch. Oh
Gott. Na gut, dann sind wir.
Das ist doch Quatsch.
Finde ich zu dem Bike
Service. Da hat man doch keinen Bock mehr.
Ja, genau, das ist der Punkt.
Ich halte mir jetzt die Augen zu. Dass ich
bisschen weniger Bock. Bin zum Bike-Service, da haben sie das Ventil nicht aufbekommen, haben eine Zange gebraucht. Also ich hatte das ja früh auf jeden Fall mit der Hand festgezogen. Und jetzt war es komischerweise sehr fest zu dem Zeitpunkt. haben die das Ventil irgendwie nicht aufbekommen, haben da irgendwie reingepumpt. Aber es ist an der Seite schon... Also das war so platt, dass der Tubeless sogar so ein bisschen von der Felge gehüpft ist. Ne? Dass da so an der Seite schon ein bisschen Milch raus ist. Also nachgepumpt und ja, losgefahren. Ist ja auch jetzt im Reifen selber keine Luft rausgekommen. Also kein Loch erkenntlich, weil, ja, woher auch? Ich bin ja vorher, habe vorher überprüft beim Check-in. Losgefahren, natürlich der ganze Mut nicht so hundertprozentig. Dann habe ich mich trotzdem halt versucht, daran zu besinnen, wie ich es vor 2 Jahren falsch gemacht habe. Da war ja das alles ähnlich. Und dann bin ich halt erstmal losgeballert und habe dann auch ordentlich Leute eingesammelt. Dann war aber bei mir eigentlich der Ofen schon relativ aus am Wendepunkt. Das war dann quasi auch das, was Sebi Kienle gesagt hat. Calm down. Und am Ende bei Kilometer 30 zählt's. Auf jeden Fall Harvey hoch, hat mir schon einer gesagt, hey, you got a puncture. Dann habe ich nochmal an so einem Dixie angehalten und habe nachgepumpt. Also hat halt das Tubeless irgendwie, haben wir da in der Wechselzone, glaube ich, ein bisschen zu wenig Luft reingeballert. Es war noch nicht so richtig in der Felge. Du musst ja eigentlich immer ein bisschen drehen, wenn der von der Felge unten ist, dass sich da die Dichtmilch gut verteilt und so. Naja, habe ich da an dem Dixie mit Luftpumpe angehalten, mal nachgepumpt. War da gerade aber in einer ganz coolen Gruppe gesessen. Also da bin ich dann schon ordentlich vorgefahren, habe ich auch irgendwie 50 Plätze gut gemacht oder so. Habe halt da die Gruppe das erste Mal ziehen lassen, bin wieder losgefahren, wieder irgendwie mit 350 Watt an die Gruppe ran. Plötzlich ist wieder was mit meinem Fahrrad. Alter. Ich guck nach hinten, war die Steckachse locker. Habe ich die festgezogen, musste da hier mein Mini-Tool rausfriemeln, das hat ein bisschen gedauert, hat eigentlich länger gedauert als das Aufpumpen. Naja, dann bin ich da hochgefahren, dann war aber die Gruppe endgültig weg, dann bin ich von Harvey runtergerollt, hab mich diesmal wirklich richtig krass gut versorgt, habe mich auch gut gefühlt, aber dann hatte ich halt irgendwie so eine semi-gute Gruppe, mit denen ich da so mehr oder weniger mit 180 Watt mitgerollt bin, bis 50, 60 Kilometer to go mal zwei von hinten kamen, die deutlich schneller waren, und dann habe ich mich halt noch mal ein bisschen aufgerafft und bin mit denen mitgefahren, und die haben auch ganz gut zusammengearbeitet. War jetzt nicht so ein, also zwischendrin war wirklich auch übles Gelutsche, weil ich war halt dann mitten in the mix. Da waren wirklich riesige Gruppen, auch die Penalty-Zelte waren ordentlich voll, da waren immer 5, 6 Leute und mussten da ihre Strafen absetzen. Also ich hatte schon auch ein paar Motorräder um mich rum, die da aufgepasst haben. Auf jeden Fall bin ich dann die letzten 60 Kilometer. Da war dann auch Gegenwind. Ich finde, fand die Bedingungen eigentlich auf dem Rad ein bisschen härter als vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren war der Vorteil, dass du mit leicht oder fast windstill rausgefahren bist und dann sogar mit Rückenwind zurückgeballert bist. Und da war ich das letzte Mal schon relativ platt, aber war nicht so schlimm, weil ja Rückenwind war. Und dann bist du trotzdem noch mit einem ordentlichen Tempo heimgefahren. Und diesmal war es halt Gegenwind, schräg von vorne auf dem Nachhauseweg. Deswegen war es noch mal mehr wert, dass ich da dann noch den einen Mitfahrer, war es dann nur noch, hatte und wir uns ein bisschen abwechseln konnten. Naja, und also dann haben wir noch mal 1,5 Stunden draufgedrückt. Meine Werte haben jetzt eigentlich auch gepasst. Bis auf halt, dass noch mal irgendwie 5-6 Minuten Pause drauf gekommen sind. Ja, und dann bin ich aber doch auch ordentlich angeschossen in die Wechselzone gerollt und bin dann wie geplant losgelaufen. Die ersten Kilometer haben dann auch schon gepasst. Aber mir war schon klar, also an dem Tag, sie sind vorne halt wirklich schnell Rad gefahren in meiner Age Group und halt mit Summe aus allen Stops war ich halt einfach nicht in the mix halt. Also
ja.
Dann.
Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, man hatte auch keinen Bock mehr oder nicht nach so einer Scheiße.
Genau, und, ich hatte mental musste ich richtig strugglen halt mit allem, weil das halt jetzt nicht die Geschichte war, die ich Hansi später mal erzählen wollte. Ja, aber nichtsdestotrotz wollte ich natürlich finishen.
Ja, aber welche erzählst du jetzt, Hansi? Da hat einer an unseren Rädern rumgefummelt oder was erzählst du da jetzt?
Naja, als weiß ich nicht. Ist ja noch ein bisschen Zeit, bis er das erzählt bekommt. Vielleicht
ist
lieber
ja Wahnsinn.
Die. Naja, auf jeden Fall bin ich dann losgelaufen und dann sind ja schon die ersten Wendepunkte hinten bei 6 Kilometer. Da kamen mir dann schon halt Scharen an Athleten entgegen. Und mit Nils habe ich auch gesagt, naja, du kannst mir natürlich Infos sagen, wenn es sich lohnt. Und da habe ich dann schon mal keine Infos bekommen.
Schon aufgegeben.
Und ja, du siehst ja dann echt auch Leute, die entgegenkommen. Und es waren einfach viele. Und an einem Tag wie dem, wo es eh auf die mentale Stärke drauf ankommt, dann habe ich es halt so gemacht, wie ich es vor 2 Jahren eigentlich auch gemacht habe, bin von Verpflegung zu Verpflegung so eine halbwegs Pace gelaufen, die sich noch okay angefühlt hat, habe mich da ordentlich runtergekühlt. Die Sonne hat ja den ganzen Tag nicht geschienen, es war natürlich trotzdem wie immer heiß. Manche haben auch gesagt, naja, dafür war es ein bisschen Luftfeuchtigkeit und so. Also es war jetzt auf jeden Fall kein leichter Tag da draußen. Aber ich glaube, du hast schon gemerkt an den Finisher-Zeiten, dass weniger Leute eingegangen sind. Also die Dichte vorne war schon krass. Also da waren schon richtig, richtig krasse Zeiten, was die da so auch in den Asphalt gebrannt haben. Na gut, im Energy Lab ruft mir Lars noch entgegen. Die Wichser haben mir die Luft aus den Reifen gelassen.
Oh Mann, ey.
Also hatte Lars auch einen Platten dann aus dem Wasser raus. Und das mit dem Sattel hatte er auch. Ja, kann natürlich jetzt auch.
Was ist das für eine Story?
Großes Pech sein, dass wir mechanisch dass unser Material nicht im Griff haben. Aber kann es auch nicht sein. Naja, gut, dann bin ich das Ding halt gefinisht. Ich habe zwischendrin mal bei Nils auch angehalten, habe gemeint, jetzt ich habe ein bisschen mentale Probleme. Ich werde das Ding jetzt irgendwie finishen. Und dann hat er noch gesagt, ja, bring das heim. Und das war ja quasi auch das, was du dann mitbekommen hast. Ich habe nur gesagt, ich hatte 2 Platten. Ja.
Lass mich da noch kurz einschieben. Wenn einer sein Material im Griff hat, dann ist es Fritz. Das muss ich wirklich sagen, von allen Events, die wir zusammen gefahren sind, da ist Fritz. Es gibt ja immer die Leute im Team, die können noch nicht mal einen Reifen aufpumpen. Fritz gehört auf jeden Fall nicht dazu. Also finde jetzt auch sehr merkwürdig, dass Lars Wiechert das gleiche Problem hat. Ich finde, das Abgefuckteste ist einfach, jetzt mal, ob es einer gemacht hat oder nicht, können wir jetzt lange drüber spekulieren, ist ja wirklich einfach das Mentale. Du hast dann nach 2 Jahren das Gleiche, das, was du schon mal hattest. Also, dass du da nicht nach dem ersten Wendepunkt nach 5 Kilometern nach Hause gelaufen bist und dich an den Strand gelegt hast. Ja, scheiß drauf. Mega Respekt, dass du es überhaupt durchziehst. Man muss ja auch einfach sagen, du hast, glaube ich, neun, wie viel hast du jetzt gebraucht am Ende?
9 Stunden 16.
Ja, ich meine, 9 Stunden 16 auf Hawaii, da werden einige Leute ihr ganzes Leben für brauchen und werden das nie erreichen. Das ist natürlich trotzdem eine unfassbare Zeit. Und man wird natürlich auch damit eine Legende, Fritz, wenn man auch solche Rennen zu Ende macht. Das ist natürlich mental auch, glaube ich, nochmal richtig krass, wird dich das bestimmt auch nach vorne bringen, weil dich kann einfach dann auch in Zukunft nichts mehr abfacken. Aber darf ich nächstes Mal mit nach Hawaii kommen und neben deinem Fahrrad schlafen?
Müsste ich.
Jetzt habe ich aber mal eben eine Frage, weil du hast ja jetzt irgendwie wirklich Wochen und Monate lang für dieses Rennen geschuftet und alles gemacht und getan und irgendwie zu Hause da genau das alles irgendwie so gemanagt, wie du es uns ja letzte Woche beschrieben hast, mit allem Verzicht und sowas und dem ganzen Support von Caro und so weiter. Ist das jetzt dann eher so, dass du sagst, boah, fuck you Triathlon? Oder sagst du, jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal nach Hawaii, weil so kann ich das ja hier irgendwie nicht beenden, die ganze Geschichte?
Also, vorerst ist diese Hawaii-Nummer auf jeden Fall durch. Also, da ist der Aufwand halt einfach zu groß. Ich habe es jetzt ja im Endeffekt trotzdem geschafft, hier eine gute Zeit zu haben. Das ist ja das, was mich positiv stimmen lässt, ne? Also ich gehe jetzt nicht nach Hause und sag, Alter, was für eine Fickscheiße, warum habe ich das alles so gemacht? Das ist ja wirklich nicht der Fall. Deswegen habe ich auch mit der ganzen Geschichte so angefangen, wie ich angefangen habe. habe da wirklich nochmal die positiven Sachen alle rausgedeutet. Und ja, an sich ist es ja das, was auch diesen ganzen Langdistanz-Triathlon und nochmal mehr hier Hawaii betrifft. Das habe ich eigentlich im Vorfeld mir auch immer oder wenn ich andere gefragt haben, habe ich das immer so gesagt. Immer, ey, Hawaii ist ein anderer Schnack. Da kann so viel schief gehen. Sei es also jetzt einfach Pech oder halt, gut, die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, die ist vielleicht jetzt ein bisschen was anderes als Pech. Aber es hätte ja auch einfach Pech sein können, dass halt irgendwas ist. Und es ist einfach am Ende... ja, wie gehst du mit Problemen um? Und ja, wenn du welche hast, löst du die. Und deswegen bin ich, wie ihr auch jetzt gesagt habt, eigentlich schon stolz, dieses Ding da gefinisht zu haben. Und ja, am Ende geht's wirklich fast allen so. Ich meine, ein paar wollen ums Podium racen, die sind dann nicht happy, wenn sie das nicht schaffen. Das ist aber ja nur ein ganz kleiner Prozentsatz, ne? Alle anderen wollen diese scheiß Finishline erreichen und gehen da alle Höhen und Tiefen über den Tag verteilt durch. Und am Ende sind es sogar wahrscheinlich mehr Tiefen als Höhen. Und ja, und das macht es halt dann auch einfach aus. Wenn du da über diese Ziellinie läufst, dann brechen halt dann auch Emotionen aus dir heraus. Und ja, so war es dann bei mir ja auch.
Ich sowas, völlig kranke Leistung.
Also ich würde jetzt mal mutmaßen, also Lars hatte zum Beispiel vor 2 Jahren, hatte er Magenprobleme auf dem Fahrrad, wollte schon aussteigen und hat das Ding gefinisht, obwohl er halt dann keine Carbs mehr reinbekommen hat. Ich wette mit dir, der war vor 2 Jahren mindestens genauso stolz auf sich, das Ding da ins Ziel bekommen zu haben, wie jetzt mit Platz 3 in seiner Age Group. Also, ja, so ist jetzt bei mir quasi auch. Ich habe jetzt auch nicht so den geilsten Tag erwischt. Ich weiß jetzt, also ich glaube auch nicht, dass ich jetzt gestern competitive gewesen wäre, wenn das alles, also da war die vorne auch schon echt flott unterwegs und mein Schwimmgap war auch wirklich zu groß, ne? Und ja, ich bin die ganze Woche, habe ich mich ja auch nicht zu 100% geil gefühlt. Ist auch noch so ein kleines Learning. Ich glaube, du brauchst wirklich 2 Wochen hier auf der Insel. Das hatte ich das letzte Mal. Diesmal habe ich mir das nicht gegönnt. Halt auch natürlich wegen Family und alles. Ja, es ist, wie es ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Rechnung mit der Insel offen habe, weil eigentlich hatte ich seit dem letzten Mal keine Rechnung mehr offen. Ich habe das jetzt schon mal ins Ziel gebracht. Ich habe mich einfach noch mal dran erinnern können, wie hart dieses Rennen hier ist und dass es halt einfach das ist, was diesen Sport wirklich ausmacht. Das ist wirklich hier dieses Fleckchen Erde, wo sich die ganze Szene irgendwie einmal im Jahr oder jetzt gerade 2-mal im Jahr trifft und das hier ausbattelt.
Mega geile Einstellung. Würde ich mir manchmal wünschen, ich hätte mehr Fritz Ferner in mir. So, wenn ich so zurückdenke, richtig, richtig geil. Also, auch wenn es jetzt nicht das Rennen war, trotzdem, ich glaube, trotzdem kann man Glückwunsch zu dem Rennen sagen, wie du damit umgehst. Ich finde es mega geil.
Ja. Also ich muss tatsächlich jetzt auch nicht schönreden, ne? Das ist ja das Gute. Also das ist ja das eine. Du kommst irgendwie ins Ziel und dann musst du dir gedanklich das irgendwie zurechtlegen, dass du es trotzdem positiv abspeicherst, sondern das hat sich wirklich so ergeben, halt, dass ich jetzt wirklich keine negativen Gedanken zu dem Ganzen hatte. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es in den nächsten Monaten dann das wieder so ein bisschen aufkommt. Ey, will ich irgendwann das nochmal zu 100% perfekt, dass das so durchläuft wie bei mir 2022 in Rot. Aber ich glaube, so zu 100% würde ich das hier nie hinbekommen auf der Insel. Also du müsstest immer irgendwelche Abstriche machen und versuchen, mit den Gegebenheiten so zu nehmen, wie sie kommen halt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Fritz, nach der Story jetzt, ich bin wirklich stolzer auf dich jetzt, wie du das durchgezogen hast als 2022, wo du Rot gewonnen hast. Ich finde das echt mega, mega krass. Mental, was du da hingelegt hast, ich hätte wirklich nach 5 Kilometern umgedreht. Ich bin wirklich stolz auf dich, Fritz.
Oh, das ist schön. Danke.
Wirklich, 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 wirklich. Wir quatschen super lange schon, ne?
Ja, ich würde auch sagen, wir haben ein Ende erreicht, oder?
Ja, glaube ich auch. Und ich finde trotzdem, das ist unsere beste Folge bisher. Ich finde, es ist super viele geile Insights aus dem Canyon-Haus, aus Hawaii. Finde es richtig, richtig gut. Und Fritz wird ja jetzt nicht zum letzten Mal hier zu Gast sein. Danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast, lieber Fritz. Wir haben noch Themen, die machen wir aber heute nicht. Wir haben nächste Woche Kai zu Gast, der dann vom Speed Project erzählt, was er da mit Caroline Schiff und Tyler in Los Angeles und Las Vegas gemacht hat. Das machen wir nächste Woche. Juli war in Frankfurt beim Marathon. Okay, erzählen wir auch noch ein bisschen was, aber das kommt nächste Woche. Und seit gestern ist auch der Anmeldestart vom Red Race 120. Alle Podcast-Members, Ultras durften sich ja vorher anmelden. Die haben das auch fleißig gemacht. Das waren bestimmt 50 von euch, die das Podcast-Studio-Abo haben und dadurch ja immer 40 Stunden eher sich anmelden können. Und der Anmeldestart vom 120 ist gerade. Meldet euch schnell an. Ich hoffe, es gibt noch Startplätze. 808 Plätze sind für Frauen reserviert. Irgendwas mit 2400 Plätzen gibt es dann für Männer. Ist seit gestern live. Und ich habe ja auch noch eine Idee für Silvester, das machen wir alles nächste Folge.
Ey, man muss ja auch dazu sagen, die Leute, die bis jetzt gehört haben, das sind ja wirklich die absoluten Podcast-Hardcore-Leute. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, wenn man im Red Race Studio als Member dabei ist, dann hat man die Chance, da jeden Monat einen Preis zu gewinnen. Und bis zum 31. Oktober läuft noch das Gewinnspiel für die beiden Canyon Grizzle AL, die wir da ja rausgehauen haben für diesen Monat. Das heißt, wer jetzt bis 31. Oktober noch Abonnent wird, der hat dann noch die Chance, die Dinge abzugreifen. Und damit ist doch für heute tatsächlich eigentlich alles gesagt, oder? Ingo, Fritz, was meint ihr?
Von meiner Seite aus ist alles erzählt. Ich könnte noch ein paar Side-Stories erzählen.
Ah, jetzt teasert er sowas an.
Also Lars war schon auch noch angepisst, dass vorne halt schon unfair gefahren wurde. Dann noch ein kleiner Side-Fact. Der Gewinner unserer AK hatte schon eine 2-Jahres-Dopingsperre. Also wir lieben den Amateur-Triathlon-Sport.
Oh Mann, ey. Wurde der vielleicht mit einem Schraubenschlüssel morgens in der Wechselzone gesehen?
Also kann ich mir nicht vorstellen. Der hat auch gesagt, er dopt nicht mehr. Hat er versprochen.
Ja. Ach, das ist auch Wahnsinn.
Er hat wirklich gesagt, er macht das nie wieder.
Okay, ich stelle jetzt nicht die Frage, warum darf der überhaupt noch starten?
Ja, wir sind
aber gut. Fritz ist ja ein offener Typ.
Da geht es um nichts. Ja, im Hobbysport geht es um nichts. Nur um den Spaß.
Herrlich. Danke, Fritz, dass du zu Gast warst.
Nö, das war's jetzt erstmal.
Das war das Red Race Radio für diese Woche. Neue Folgen erscheinen immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.